ist klar, dass es Situationen geben wird, wo ich wieder am Boden zerstört und Selbstzweifel empfinde. Aber wichtig ist es immer, wieder daraus zu finden und den Ursprung zu finden. Und der Ursprung ist Selbstliebe, also sich selbst respektieren mit seinen Ups und Downs. Wir sind alle nur Menschen und ich sage immer, das würde ich nämlich den Menschen da draußen gerne mitnehmen.
In diesem Podcast geht es um Menschen und ihre spannenden Geschichten. Es sind Geschichten, die dein Leben verändern können. Hol die Inspiration von tollen Persönlichkeiten, die so sind wie du oder ich. Hör auf deine innere Stimme, hör auf dein Herz und bleib dran. Deine Anna. Hallo du da draußen. Es ist mir heute eine besondere Ehre, dir meinen heutigen Gast anzukündigen. Merve Bustanzi ist eine erwachsene junge Frau, die für mich selbst einen besonderen Stellenwert hat. Merve hat circa 1,5 Jahre neben ihrem Studium in unserem Salatherzen gejobbt. So haben wir uns kennengelernt. Es ist jedes Mal ein großes Fest für mich, mit ihr sprechen zu dürfen. Merve gehört zu den Menschen, die unheimlich viel Energie versprühen, aber nicht im extrovertierten Sinne, sondern alleine durch das Betreten eines Raumes. Sie ist als Mensch ein Beispiel dafür, wie man in Fülle präsent sein kann. Sie kommt rein und füllt den Raum. Die Gespräche mit ihr sind erfüllt mit Liebe, Tiefe und philosophischen Gedanken, die mich jedes Mal dazu bringen, aus meinen Grenzen auszubrechen. Und an dieser Stelle herzlich willkommen in meinem Podcast mit dem Herzen voraus, liebe Merve.
Vielen Dank, liebe Anna. Danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich.
Ich freue mich auch sehr. Ich war allerdings noch nicht fertig. Nun zu den Fakten, liebe Merve. Merve Bustanzi ist 27 Jahre alt, studiert in Siegen Lehramt und kommt ursprünglich aus der Millionenstadt Köln. Sie ist mit 2 jüngeren Geschwistern aufgewachsen und pflegt einen intensiven Kontakt zu ihrer Familie. Merve wird in ihrem engen Freundeskreis respektvoll Chicalo genannt. So, hallo, liebe Merve, wie geht es dir heute Morgen?
Mir geht's gut. Mir Super. Geht's sehr gut.
Ja. Klasse, das freut mich sehr. Ich falle direkt mit der Tür ins Haus und frage dich, warum Chicalo? Was bedeutet das genau? Vielleicht nimmst du uns da mit und warum bringt man dich mit den beiden Persönlichkeiten in Verbindung?
Ich muss dazu sagen, dass das 2 Persönlichkeiten sind, mit denen ich mich beschäftigt habe, also mit deren Biografie ich mich beschäftigt habe, und zwar vor ein paar Jahren. Und ich habe dann auch immer meine Freunde darüber informiert, wie sehr ich diese beiden Persönlichkeiten auch respektiere. Das sind 2 Menschen, Che Guevara und Frida Kahlo. Und Che Kahlo ist quasi so eine Zusammensetzung aus beiden, also von Che Guevaras Vornamen und Frida Kahlos Nachnamen. Die haben beide gemeinsam, dass sie so einen Kampfgeist aufweisen, den ich sehr bewundere. Und also in Che Guevaras Fall ging es um Ungerechtigkeit. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen. Im wahrsten Sinne Kampf, was ich natürlich absolut nicht befürworte, weil er auch Waffen verwendet hat. Und bei Frida Kahlo ging es eher um den Kampf der Liebe, weil sie so verliebt war in einen Mann, der diese Liebe nicht entgegengebracht hat und sie sich selbst neu gefunden hat. Und sie hat dann quasi gekämpft mit Pinseln und hat das dann künstlerisch ausgelebt und diese Liebe so umgeformt, dass da auch Selbstliebe drin vorkam in ihrem Leben, die sie dann für sich selbst auch genutzt hat.
Bedeutet, deine Freunde, die Menschen, die dich kennen und schätzen, sehen dich als eine liebevolle Kämpferin, so würde ich das zusammenfassend sagen, die für bestimmte Dinge, die wichtig sind, einsteht, ohne Waffen. Ohne Waffen, mit Liebe.
Mit Liebe, genau. Wir schießen mit Rosen.
Ah, toll.
Ja. Weil, also ich freue mich auch, dass dem so ist. Wenn ich das jetzt von mir selber erzähle, dann hört sich das sehr komisch an, dass ich halt mit diesen beiden Persönlichkeiten, die ich ja so bewundere und Fangirl, dass ich halt mit denen identifiziert werde. Mir wird das halt nur gesagt, dass dem so ist. Ich freue mich natürlich sehr darüber, weil ich auch für mich persönlich finde, dass sowohl Ungerechtigkeit als auch Liebe 2, beziehungsweise Gerechtigkeit, 2 Begriffe sind, die ich in meinem Leben, für die ich mich auch sehr gerne einsetze. Und an erster Stelle kommt die Selbstliebe.
Ein toller Übergang. Danke für meine nächste Frage. Genau, liebe Chicalo. Also wir sprechen heute über das Thema Selbstliebe. Selbstliebe in Verbindung bzw. versus, also konträr betrachtet, Selbstverachtung bzw. Selbsthass. Ich bin der Meinung oder bin davon überzeugt, dass es ein sehr spannendes Thema ist für viele da draußen, ob jung oder alt, unabhängig vom Alter. Und Wir haben uns für dieses Thema in einem Vorgespräch entschieden. Und da als erstes vielleicht, um da erstmal einzusteigen, thematisch, wie definierst du erstmal die zwei Begriffe? Also Selbstliebe, Selbsthass oder Synonym wäre Selbstverachtung. Was ist das für dich genau?
Vorab möchte ich sehr gerne erwähnen, dass ich keinen besonderen Schicksalsschlag erlebt habe oder auch jetzt durch keine Situation gegangen bin, die mich so sehr dazu gedrängt haben, mich selbst zu hassen, und dann erst habe ich zu meiner Selbstliebe gefunden. Also ich möchte das einfach vorab erwähnen, dass das halt klar ist, weil ich den Weg so beschreiben werde, dass ich zu mir selbst gefunden habe, erst durch einen Schmerz. Aber Synonyme für Selbstliebe sind für mich Wertschätzung meiner selbst, geht durch Reflexion und auch Konfrontation und halt Respekt oder sich seiner selbst bewusst werden, sich selbst kennenlernen und lieben lernen, weil jeder Mensch ist liebenswert. Man muss sich selbst nur so gut kennen, dass man differenzieren kann, dass man Eigenschaften hat, die liebenswert sind und auch wertvoll sind und gut genug sind.
Für mich persönlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was du gerade erwähnt hattest, war das Thema sich Selbstbewusstsein über, also einem Selbstbewusstsein über sich selbst, weil ich finde, es hat, ja, es ist ein schwieriger Weg, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt. Wenn man dann grundsätzlich einfach sagt, ich möchte mich selbst respektieren, lieben, annehmen, dann muss man, zumindest mal habe ich das bei mir erfahren, erstmal sich auf den Weg machen, sich selbst kennenzulernen, sich einem selbstbewusst zu werden, wer man ist, woran man glaubt, wie man fühlt, ja, was einen ausmacht, um dann vielleicht als das große Ziel sich selbst anzunehmen und genau sogar sich selbst zu lieben. Also das ist jetzt einfach nur zusammengefasst vielleicht auch noch. Und das sind auch Dinge, die mich bewegen, schon seit ungefähr 2,5 Jahren. Da komme ich zu meiner nächsten wichtigen Frage. Mich bewegt das seit 2,5 Jahren und das heißt, ich habe so mit 39, 40 damit angefangen. Wie kommt eine, du bist jetzt 27, haben wir ja gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie lange dich damit beschäftigt, sagen wir mal Mitte 20, wie kommt eine junge Frau im Alter von Mitte 20 dazu, sich auf diesen Weg zu machen? Also warum, wieso, weshalb? Es gibt unheimlich viele Menschen da draußen. Ich kann auch für mich sagen, vor 20 Jahren habe ich mich auch ablenken lassen durch Netflix. Ja gut, damals nicht, aber durch Partys, Alkohol, ich habe keine Ahnung. Ja, und heutzutage Netflix und Internet und TikTok und wer weiß was. Was bringt eine junge Frau dazu, sich in so frühen Jahren, in Anführungsstrichen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen?
Diese Selbstfindungsphase, nenne ich das immer, hat angefangen mit 19. Ich habe Abitur gemacht und wollte unbedingt studieren. Und das war eine Phase, wo mir sehr oft irgendwas zugesprochen wurde. Das liegt dir, das kannst du, was möchtest du studieren, welche Fächerkombination brauchst du, willst du nicht lieber diese Schulform wählen? Und ganz viele Fragen, die ich mir selbst stellen musste, weil ich mich ja entscheiden wollte für einen Weg, den ich jetzt einschlage und den ich auch wirklich durchziehe und gehe. Und mit 19 denkst du wirklich, du darfst dich ja nicht umentscheiden. Du gehst jetzt, du meldest dich an eine Universität, fängst an zu studieren und du musst das jetzt durchziehen. Also diese Auswahl, irgendwas abbrechen zu wollen oder zu können, gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Deshalb war ich auch sehr gestresst, aber auch im positiven Sinne, dass ich gesagt habe, okay, wer bin ich, was will ich, was kann ich, was liegt mir, was möchte ich, und nicht diese ganzen Stimmen, die mir irgendwas zusprechen, was mir liegt. Und da kurz darauf, also ich habe dann angefangen zu studieren, auf Lehramt auch, mit der Fächerkombination Französisch und Geschichte, aber an der RWTH in Aachen. Und kurz darauf kam dann eine Situation in meinem Leben, also mein erster Liebeskummer, ein Herzschmerz, wo ich dann auch realisiert habe, dass ich Ablehnung erfahre in dem Moment. Und das war, glaube ich, so der Auslöser. Deshalb sage ich immer, ich meine, nochmal, um auf Che Guevara und Frida Kahlo zurückzukommen, ich sage Kampfgeist, weil ich finde, dass diese Selbstfindungsphase ein Kampf ist, auch heute noch. Du sagst ja Ablenkung und du hast so viel, was dich ablenken könnte. Es ist ein Kampf, sich selbst zu lieben, denn alles scheint dagegen zu sprechen, ist nicht zu tun. Also Ablehnung herrscht überall. Das ist gerade Alltag, abgelehnt zu werden. Ein Foto zu posten in unserem sozialen Medien-Account und dann, dass das weniger Likes bekommt, ist schon eine Ablehnung für einige. Und Gott sei Dank habe ich das irgendwie so differenzieren können für mich, dass ich gesagt habe, okay, ich wurde jetzt abgelehnt zu dem Zeitpunkt. Anfang 20 war das.
Da sagst du heute, damals hat sich das ja anders angefühlt.
Damals war das Herzschmerz. Das war natürlich sehr schlimm, weil ich bin schuld, es liegt an mir, ich bin nicht gut genug und was habe ich falsch gemacht? Da zweifelst du natürlich. Also da habe ich echt Selbstzweifel, Ablehnung. Das waren alles so Begriffe, die, mit denen ich jetzt diese Situation beschreiben könnte. Gott sei Dank habe ich zu mir selbst gefunden und auch mich lieben gelernt. Bei mir ging das so aus, dass ich gesagt habe, okay, ich wurde jetzt abgelehnt. Das ging auch ein paar Jahre. Also ich sage jetzt nicht, dass das so ruckzuck innerhalb von ein paar Wochen alles getan war.
Zurück zu dieser Ablehnung. damit wir nicht so schnell über die ganzen Dinge sprechen. Ablehnung. Hast du erfahren, so wie ich das verstanden habe, abgelehnt wurdest du von einem Menschen, der dir nahe stand, Liebesbeziehung, wie auch immer. Sagst du uns bitte, wie alt warst du da?
19.
19. Da hat der Weg begonnen in dieses, ich bin nicht liebenswert,
Genau.
bin ich nicht gut genug. Und du hast auch gleichzeitig über einen Kampf gesprochen. Am Anfang, Kampf trotz Kampf, wogegen hast du gekämpft? Also was war der Anstoß oder was war die Ursache für den Kampf und in welche Richtung hast du gekämpft?
In Richtung Liebe. Also ich sage jetzt trotz Kampf, ja, also teilweise. Das war auch natürlich eine Trotzreaktion, die ich gezeigt habe, weil diese Ablehnung war damit verbunden, dass ich auch gesellschaftlich abgelehnt wurde. Ich möchte jetzt nicht sehr ins Detail gehen, aber das waren wirklich sehr, sehr viele Menschen, die mir gesagt haben, ich hätte einen Fehler gemacht. Ich hätte doch den Fehler gemacht, mich so sehr darin zu verlieren, jemanden zu lieben, dass ich das alles ein bisschen falsch angegangen bin zu dem Zeitpunkt. Also das war eigentlich nur Kritik, aber das hat mir ja, oder ich habe daran geglaubt, dass ich einen Fehler gemacht habe und ich war schuld an allem. Also das ist so mein Fazit, was ich aus dieser Ablehnung ziehe. Ich war schuld, es war ein Fehler und wie kann ich sowas machen mit 19? Mein Gott, ich war 19. Jetzt rückblickend würde ich mir das niemals sagen lassen von niemandem. Natürlich mache ich Fehler heute noch. Ich bin absolut kritikfähig, aber ich würde mir nicht sagen lassen, dass ich schuld bin an irgendwas, wenn es um Liebe oder zwischenmenschliche Beziehungen geht. Es sei denn, ich habe bewusst und gewollt jemandem das Herz gebrochen oder so, ist ja, oder jemanden betrogen, dann okay. Aber nicht, wenn ich mich einfach nur verliebe. Und ja, das hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, ich kämpfe jetzt darum, mich selbst zu lieben, obwohl alle sagen, dass ich nicht liebenswert bin in meiner Umgebung.
Wie kamst du auf den Gedanken? Also ich stelle mir da jetzt die junge kleine Merve vor, die, also Liebeskummer, dann parallel hast du das Studium angefangen, es ist alles viel neu, alles neu, neu, neu. Und dann stehst du jetzt vor dieser riesengroßen oder unter der riesengroßen grauen Wolke und magst dich erstmal gar nicht, weil du einen Fehler gemacht hast, weil alles schiefgelaufen ist, zusammengefasst. Vielleicht, weiß ich, übertrieben oder.
Nee, ist schon, ja.
Und wie kamst du zu dieser Entscheidung, zu sagen, ich möchte ab sofort irgendwas ändern, ich möchte daran arbeiten, dass ich mich selbst wieder liebe, respektiere, annehme und um dich dann erst auf den Weg zu machen? Die Entscheidung, wie kamst du dazu?
Ich habe angefangen, Menschen, die mich lieben und die mir sagen, ich bin liebenswert, zu glauben. Diese Menschen gab es in meinem Leben. Aber ich habe einfach angefangen, das anzunehmen. Ich habe den Gedanken angenommen, dass ich liebenswert bin. Und das waren Gott sei Dank Menschen, zu denen ich heute noch Kontakt habe, unter anderem sowieso meine Familie auch, die mir immer sagt, dass ich liebenswert bin und dass jeder Mensch liebenswert ist am Ende des Tages. Also meine Familie hat mir wirklich Gott sei Dank Werte mit auf den Weg gegeben, Nächstenliebe und Toleranz und Respekt an erster Stelle und auch dich selbst respektieren, das gehört auch dazu. Also da geht ja mit einher, dass man gewisse Sachen sich auch nicht sagen lässt oder sich selbst so respektiert, dass man hinter seinem Verhalten steht und sich nicht sofort aus der Bahn bringen lässt. Vor allem nicht, wenn es um Liebe geht, ne? Und da habe ich gelernt, den Leuten, Menschen zuzuhören, die mir sagen, dass ich liebenswert bin und diesen Gedanken anzunehmen. Und deshalb habe ich eben gesagt, man muss sich kennen und lieben lernen. Ich musste erst mal lernen, mich selbst zu lieben. Das konnte ich nicht ab Tag 1. Und das meine ich mit Kampf, weil alles sagt mir, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht reich genug, ich habe nicht genug Freunde, ich habe nicht genug Bildung. Also das sind alles Sachen, die mir irgendwie vorgeworfen wurden, woraus ich dann den Schluss gezogen habe, ich bin nicht gut genug, also nicht genug sein. Da, wenn du daran glaubst, dann ist das ein sehr, sehr schwieriger Weg, wieder dahin zurückzufinden, dass du irgendwann gut genug bist. Aber das waren Jahre.
Also ich finde es ja schon ziemlich heftig, dass du tatsächlich von Menschen, sei es gleichaltrig oder nicht, solche Dinge an den Kopf geschmissen bekommen hast. Du bist nicht reich genug, nicht klug genug, hast du wenig Freunde oder was auch immer. Also gehen wir so miteinander um, wir Menschen? Oder wurde was anderes gesagt und du hast es einfach nur so für dich so verstanden oder anders interpretiert?
Beides. Also ich sehe das heute auch ein, dass ich an der einen oder anderen Stelle das einfach zu persönlich genommen habe und dass das wahrscheinlich gar nicht so gemeint war. Aber das fängt ja auch schon in der Schule an. Ich möchte jetzt nicht weiter abschweifen, aber Mobbing. Also das ist ja auch eine Art von Mobbing und du bist nicht gut genug. Und das habe ich, also ich habe auch Mobbing-Erfahrungen. Das war schon vorprogrammiert quasi. Für mich war es nicht sehr schwierig, den Gedanken anzunehmen, ich sei nicht gut genug, weil er eh diese Vorerfahrung in der Schule, im Freundeskreis und nochmal Ablehnung und Abgrenzung, nicht dazugehören. Das sind alles Sachen, mit denen muss man erstmal lernen, umzugehen. Das wurde mir natürlich nicht so an den Kopf geworfen, um Gottes Willen. Nicht alles von dem. Das waren jetzt einfach nur Beispiele, die ich genannt habe. Aber wenn man sowieso gekränkt ist und leicht dazu neigt, sich selbst zu hinterfragen und den Gedanken annimmt, dass man nicht gut genug ist, dann glaubt man schon eher daran. Bis halt, wie gesagt, diese Menschen kamen, die mir gesagt haben, denen ich das auch geglaubt habe, du bist gut genug, du bist gut so, wie du bist und du musst dich nicht verändern oder anpassen. Und da hat das angefangen.
Das heißt, du hast im richtigen Zeitpunkt in deinem Leben Menschen in dein Leben gelassen und die waren sowieso schon da oder hast die Ohren und die Augen dafür geöffnet, Menschen zuzuhören, die ja sich um dich gesorgt haben, die wirklich was Gutes für dich wollten. Und dann hast du angefangen, diesen Menschen zu glauben und nicht den anderen, die vielleicht das nicht so gut gemeint hatten, wie sie es gesagt haben und dich so
Genau.
ein bisschen zerstörerisch behandelt haben. Okay, so ab diesem Zeitpunkt, genau. Also jetzt hast du beschlossen, den Menschen, die dich lieben und respektieren und schätzen, zu glauben und hast gesagt, okay, ich möchte daran glauben, dass ich liebenswert bin. Nur wo bleibt die Selbstliebe? Der Gedanke, der Verstand versteht es, aber das Gefühl ist noch nicht da. Kann ich das so zusammenfassen?
Ja.
Und dann sagst du, und jetzt mache ich mich auf den Weg zu dieser Merve, die ich mag oder zu dieser Merve, die ich mögen möchte, lieben möchte. Wie hast du das angestellt? Was waren deine Schritte?
Diese Selbstfindungsphase oder die hat ja dazu geführt, dass ich mich auch selbst geliebt habe gleichzeitig, weil ich gemerkt habe, ich habe mich einfach mit dem sogenannten Fremden mal auseinandergesetzt. Also alles, was mir fremd war, das war auch so eine, ich würde schon trotz Reaktion sagen, ich habe mich mit Menschen hingesetzt, mit denen ich vorher nichts zu tun hatte. Ich habe mich mit Menschen hingesetzt, die mich schon verletzt hatten und diese Konfrontation gesucht. Und das hat einfach dazu geführt, dass ich verstanden habe, dass eigentlich dieser Mensch, der mir das und das gesagt hat, selbst so unzufrieden mit sich selbst ist, dass es gar nicht an mir liegt. Und das zu verstehen, hat mir sehr geholfen. Jeder Mensch, von dem ich mich zu dem Zeitpunkt ungerecht behandelt gefühlt habe, hatte eigentlich kein Problem mit mir. Sein Problem oder ihr Problem war mit ihr selbst. Also sie, diese Unzufriedenheit, diese Missgunst, die damals mich getroffen hat, das war nicht mein Fehler. Es ging nicht von mir aus. Ich war einfach nur so ein Boxsack für die, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, was ich jetzt natürlich verstehe. Und das hat damit angefangen, dass ich realisiert habe, okay, der Fehler liegt nicht an mir. Und das habe ich durch diese Gespräche und unter anderem auch durch therapeutische Unterstützung. Es hat mir einfach geholfen, zu reflektieren, zu hinterfragen, wer bin ich? Warum bin ich so? Ich wollte mich selbst verstehen. Dadurch habe ich die Menschen in meiner Umgebung verstanden, weil ja gewisse Emotionen auch bekannt sind, die man halt neu findet. Ich habe angefangen, diese Ablehnung, was unter anderem auch mein Ego angegriffen hat, anzunehmen als eine Kritik. Ich nehme das an, aber identifiziere mich nicht nur damit. Also ich bin nicht diese Ablehnung. Ich nehme diese Ablehnung als Kritik an. Ich gehe gut damit um, aber ich lasse nicht zu, dass mich das runterzieht oder dass mich das komplett kaputt macht. Ich halte mich nicht an dieser Ablehnung fest, sondern ich suche jetzt Wege. Und diese Wege habe ich gefunden durch meine Offenheit. Also ich bin einfach auf Menschen zugegangen, eingegangen und habe mit denen das Gespräch gesucht. Dann habe ich Sachen gemacht, die ich vorher nicht gemacht habe. Ich hatte plötzlich neue Hobbys, wollte malen und zeichnen und so ein Kram, was mir eigentlich gar nicht liegt. Dann wollte ich mich einfach nur ausprobieren. Ja, also sowas. Ich habe eine Tanz-AG geführt und das Tanzen mit den Kindern hat mir sehr gut getan, da habe ich mich neu gefunden, also meine Talente neu entdeckt und dass ich doch nicht so talentlos und lieblos und langweilig und ne? Also das waren so Punkte, ja.
Das heißt, du hast dich konfrontiert mit den Menschen, die dich sozusagen verletzt haben, mit den Dingen, die du selbst über dich geglaubt hast. Du bist in die Konfrontation gegangen. Also du hast es jetzt nicht vergraben in irgendeiner Kiste und abgeschlossen, sondern du hast bewusst gesagt, so irgendwas stimmt da nicht, ich muss das hinterfragen, ich muss dahin, ich muss fragen, warum der oder diejenige so gemein zu mir ist und hast selbst schnell rausgefunden, weil es auch vielleicht auch bei dir die Gefühle manchmal so waren, dass wenn man dem anderen vielleicht ja irgendwas nicht wohlwollend formuliert oder gegenüber anderem missgünstig ist, dass es eigentlich so aus dir selber kommt, ne? Dass man dadurch, dass man selber nicht zufrieden ist, dass man mit selbst ein Problem hat oder sich selbst nicht annimmt und da versucht man, wie du gesagt hast, Boxsack, ja, dass man die Gefühle, diese negativen, die einen selbst betreffen, an anderen rauszuboxen durch Aggressionen und also jetzt verbale Aggressionen, so meine ich das.
Das hat mir auch mein Studium gezeigt, weil ich ja auf Lehramt studiere und Fächer wie Psychologie und Soziologie auch hatte, dass der Mensch, also die Psyche des Menschen, dass wir zeigen ja eine Verhaltensweise, die uns eigentlich widerspiegelt, sehr oft. Also diese Aura des Menschen. Ich habe mich halt auch spirituell ein bisschen versucht einzulesen, was ziehe ich an? Was ist meine Aura und was ziehe ich an? Also diese Anziehungskraft, diese Wechselwirkung, die ich zu meiner Umgebung, die ich zu meinem Umfeld habe. Und da habe ich realisiert, wenn das bei mir so ist, dann ist das bei X und Y genauso. Also die haben das angezogen und haben sich dann für die Wut oder für das Böse entschieden. Und das war aber keine bewusste Entscheidung. Und da möchte ich nicht sagen, X und Y ist böse, sondern X und Y hatte wahrscheinlich auch eine schlechte Phase und musste dann kurz mal Wut rauslassen und dachte, okay, Merve ist stark genug, die wird das schon aushalten. Weil jetzt sehe ich das so, dass ich stark genug war und deswegen das hat mit mir mitmachen lassen. Also die Menschen haben das gesehen, dass ich das aushalten kann, weil ich denke nicht, dass ein Mensch wirklich so böse denken kann, dass er auf einen Schwächeren einschlägt. So, das ist jetzt meine.
Eine sehr, sehr starke, ja, Art zu das Ganze zu interpretieren und zu verarbeiten. Finde sehr stark. Meine Mutti sagt mir immer oder hat auch schon in meiner Vergangenheit immer gesagt, dass ich denke mal, meine Mutti als Zitat, die sagte mal, jeder Mensch bekommt vom Leben nur das, auch schlimme oder gute Sachen, oder nur so viel an guten und schlechten Sachen, wie viel er verkraften kann. Er oder sie. Also es hilft mir tatsächlich. Und wenn mir irgendwas Schlechtes, Blödes widerfährt, dann denke ich an diesen Satz und denke, wenn mir das Leben das gibt oder schickt oder wenn mir das passiert, dann bin ich stark genug, das auszuhalten. Und also das ist jetzt der Satz, der mir immer geholfen hat, aber ich finde das klasse, dass du selbst, du, also im Nachgang natürlich, du bist jetzt natürlich erstens, weiß ich, 8 Jahre weiter, zweitens bist du natürlich viel reflektierter, du hast dich beschäftigt, du hast dich damit auseinandersetzt, konfrontiert und kannst das jetzt für dich zurechtlegen, aber es ist immer noch stark zu sagen, damals konnte ich das aushalten, also ich war wahrscheinlich stark genug für die anderen, der Boxsack zu sein, ne? Das hat vielleicht auch was gebracht für die anderen, vielleicht habe ich denen damit sogar geholfen und jetzt auch noch zu erkennen, dass die sich, wie du gesagt hast, nicht bewusst für die Wut entschieden haben, einfach nur, weil die wahrscheinlich doch nicht, noch nicht so weit waren. Jedem wünschen wir ja, dass er irgendwann mal dazu kommt. Aber vielleicht in dem Moment war derjenige, diejenige noch nicht so weit und hat sich für die unbewusst nicht entschieden, sondern ja, war die Wut da und dann musste sie rausgelassen werden. Da hat sich ja keiner bewusst mit beschäftigt oder wie auch immer.
Das muss ich auch um. Also du sagst jetzt, nee, die waren noch nicht da, wo du gerade bist. Ich bin noch nirgendwo eigentlich. Also ich habe noch nichts erreicht. Das will ich absolut nicht von mir sagen. Aber du hast jetzt einen Begriff unbewusst. Also das finde ich auch sehr wichtig. Darauf möchte ich auch sehr gerne eingehen. Und das meinte ich mit, dieser Mensch ist nicht böse. Er hatte einfach nur diese schlechte Phase, weil in seinem Unterbewusstsein Gott weiß, was schwirrt. Also das ist auch sehr wichtig, auf dieses Unterbewusste. Und das meinte ich auch mit therapeutischer Unterstützung einzugehen. Wir haben alle, ich stelle mir unser Bewusstes und Unbewusstes als ein Haus vor und unser Unterbewusstsein ist unser Keller und dieser ist sehr oft bei sehr vielen Menschen unaufgeräumt, weil dunkel, weil verstaubt und ganz viele Kartons und Gott weiß, was da unten rumsteht, ne? Und diese Konfrontation findet erst statt, wenn du runterläufst in diese kahlen Räume, Kellerräume und anfängst aufzuräumen. Und da realisierst du, hey, hier war noch eine Emotion, die ich nicht verarbeitet habe. Hier habe ich noch eine Emotion, von der ich dachte, dass ich sie gar nicht erst verdränge, aber die ist in der letzten Ecke gelandet. Wie ist das passiert? Und dann fängst du an aufzuräumen und diesen Schmerz nochmal anzunehmen und zu verarbeiten. Und das Verarbeiten ist sehr, sehr wichtig, aber auch sehr schmerzvoll. Also da musst du erstmal dich durchboxen im wahrsten Sinne, dass du sagst, okay, ich lasse jetzt den Schmerz, komm auf mich zu, ich bin, I'm ready. So, ich werde das jetzt angehen und nochmal verarbeiten und nochmal reflektieren.
Du hast gerade irgendwie im Nebensatz was von Therapie erwähnt. Also du hast dich irgendwann mal auf den Weg gemacht, hast ja gesagt, du hast viele Erkenntnisse gesammelt, selbst gelesen, recherchiert, spirituell warst du ein bisschen unterwegs, zumindest hast dich versucht einzulesen, hast du gesagt. Und im Nebensatz war so das Thema Therapie. Also das heißt, du hast dir bewusst an irgendeiner Stelle Hilfe geholt. Als junger Mensch schon. Das ist ja auch nicht unbedingt der typische Weg, dass man, weiß ich, Anfang 20 warst, ja dann wahrscheinlich gesagt hast, ich möchte jetzt jemanden, der mir hilft. Würdest du das, erstens, glaube ich, würde auf jeden Fall gerne darüber mehr hören, über die Therapie, aber eine Frage vorweg, würdest du das jedem empfehlen, das so zu tun, sich auf den Weg zu machen nach jemandem, der hilft? Muss ja kein Therapeut sein, es kann ja auch einfach jemand sein, der hilft.
Ja, absolut. Also das würde ich wirklich jedem empfehlen, sich, auch wenn es nicht diese Therapieform ist, die ich angegangen bin, einfach sich jemanden zu suchen. Und da muss ich auch, Anna, wenn ich darf, kurz an Ibo Domas denken. Er hat nämlich, sowohl ich habe ihn gesucht, als auch er hat mich gefunden. Also es war irgendwie sehr spannend, dieser Weg, wie wir uns gefunden haben und wie er mich auch unterstützt hat.
Ibo Domas, wer ist das?
Das ist ein Mensch, ein sehr, sehr heftiger Mensch, der auch Therapeut ist. Er hat jetzt vor kurzem sein Zertifikat gemacht, genau. Unter anderem auch Hypnosesitzungen, die er durchführt. Und mit ihm waren das halt, das war keine Verhaltenstherapie, aber wir haben uns hingesetzt und uns auch unterhalten, wie ich denn gewisse Emotionen durchlebe. Und das sieht dann so aus, dass du, ich dachte nämlich, das sei eine Emotion aus meinem Jetzt, was ich verarbeiten muss. Also ich komme mit dieser Emotion, die ich jetzt erlebe, nicht klar. Das war vor kurzem, nicht das vor 9 Jahren, dass ich sage, ich muss jetzt diese Emotion verarbeiten. Und er hat mir dann gezeigt, diese Emotion ist aber keine neue Emotion. Es ist nie eine neue Emotion. Und da muss ich nochmal auf mein Studium zurückgreifen. Jedes Kind ist ein Stück weißes Papier, was den Eltern vorgelegt wird. Und alles, was du draufschreibst, bleibt dort stehen. Es wird nicht einfach irgendwann wegradiert. Und dieses draufgeschriebene, ob gut oder schlecht, nimmt das Kind an. Und es muss lernen, damit zu leben, weil es halt eben nicht wegradiert wird. Und in der Therapie habe ich halt eine Reise in mein Unterbewusstsein geführt, die mir gezeigt hat, diese Emotion kenne ich, die mich gerade verletzt. Aber worauf ist das zurückzuführen? Dann fängst du quasi an, er fragt dich dann, okay, was spürst du gerade? Und du spürst, sag ich mal, Emotionen, ich bin nicht liebenswert. Und dann fragt er dich, wann hast du, also das ist dann quasi wie so eine Kettenreaktion, aber so ein Rückblick, Flashback-mäßig, ne? Und dann spulst du zurück. Das habe ich damals erlebt, was habe ich damals erlebt? Und ich sage immer, ein Baby hat ab Tag 1 ein Bewusstsein. Sein. Ein Baby spürt ab Tag 1 Gefühle, Emotionen. Es nimmt wahr. Diese Wahrnehmung ist ja da. Du sagst ja nicht, ein Baby hat kein Bewusstsein und ist auch nicht liebenswert. Und wenn ich ihn jetzt liebe oder nicht, das spürt er gar nicht. Das stimmt ja nicht. Also dieses Stück Papier, das wird ja beschrieben. Und diese Emotion wird auch ab Tag 1 mitgezählt. Die zählt schon. Und das vergessen wir. Deshalb Baby, Kindheit, Pubertät, Mobbing in der Schule und so, das sind alles Faktoren, die das beeinflussen. Und in meinem Fall war das dann so, dass ich sage jetzt mal, als wir zurückgespult haben, meine Ursprungssituation war, als ich 3 war und mein Bruder geboren wurde und ich nicht mehr liebenswert war. Ich war nicht mehr das Lieblingskind. Und das hat mich anscheinend sehr gekränkt zu dem Zeitpunkt. Und da habe ich das erste Mal gespürt, dass ich nicht gewollt bin, was natürlich gar nicht stimmt.
Das habt ihr rausgearbeitet, dein Therapeut und du
Genau.
habt diese Erinnerung quasi rausgegraben und als Gefühl definiert.
Genau so war das. Und dann haben wir dieses Gefühl angenommen und sind so damit umgegangen, dass wir gesagt haben, du musst jetzt, du nimmst als Kind wahr, dass du nicht gewollt bist. Das stimmt aber nicht, weil deine Mama ist bei dir, dein Vater ist bei dir, die lieben dich beide, dass dein Bruder geboren wurde, das mildert nicht deren Liebe dir gegenüber. Und dann nimmst du auch diesen Gedanken an. Und wenn du das annimmst, dass du liebenswert bist, obwohl jetzt Konkurrenz da ist, und wenn du das verstehst, aber das verstehst du erst jetzt, das könnte ein Dreijähriger gar nicht verstehen. Jetzt verstehst du das und musst es verarbeiten. Also alles, was in jungen Jahren passiert ist, dieses Kind ist nicht dazu in der Lage, das zu reflektieren. Deshalb als erwachsener Mensch würde ich das jedem ans Herz legen, sich mal damit zu beschäftigen, was so im Unterbewusstsein liegt oder liegen könnte, welche Emotionen es gibt, die man doch gerne verdrängt, auf die man nicht weiter eingeht, weil schmerzvoll und viel zu viel Arbeit und so. Also das war natürlich nicht einfach, weil du erlebst diese Emotion neu. Und das Gefühl von nicht gewollt sein ist kein schönes Gefühl. Aber dann merkst du, doch, ich bin ja doch gewollt. Ich bin zwar nicht mehr das Lieblingskind, aber ich bin genauso liebenswert wie Lieblingskind Nummer 2 jetzt. Weißt du? Meine Mama sagt, ihr seid alle meine Lieblingskinder. Ist ja klar. Also wie sollte eine Mutter auch denn differenzieren?
Auch
Also
das bedeutet, also ich sage jetzt mal die armen älteren Kinder. Ich bin das jüngere Kind, deswegen kenne ich das Gefühl nicht, aber die armen älteren Kinder, ich verstehe jetzt so einiges. Das ist eine interessante Geschichte. Ich wollte das jetzt nicht ja in humorvoll verpacken, aber wir müssen zwischendurch auch mal ein bisschen uns das Lachen erlauben, glaube ich, ja. Darf ich fragen, was du und dein Bruder jetzt für eine Beziehung zueinander habt, für ein Miteinander? Hat das euch eure Beziehung geprägt, also beziehungsweise diese Erfahrung damals und jetzt im Nachgang diese Erkenntnis, hat das irgendwas mit euch gemacht?
Ich kann jetzt einsehen, warum ich zu dem Zeitpunkt, also erinnere mich an Situationen, wo ich einfach eifersüchtig war auf meinen Bruder, ne, was ich jetzt niemals sein könnte, weil ich ihn viel zu sehr liebe. Und dafür liebe ich mich auch selbst viel zu sehr, dass ich jetzt kein Gefühl von, also Eifersucht ist ja auch sehr negativ konnotiert. Würde ich auch nicht so gerne, ja, ich möchte einfach keine Eifersucht empfinden, niemandem gegenüber. Aber dafür muss ich mich aber erstmal selbst lieben. Wenn dem so ist, dann brauche ich ja Eifersucht gar nicht, weil ich ja nicht konkurriere. Jeder ist ja individuell schön und liebenswert. Und mein Bruder ist, ich sage ja, Lieblingskind Nummer 2. Ich bin Nummer 1, er Nummer 2 und meine Schwester Nummer 3. Wir sind alle Lieblingskinder. Und wenn du das verstanden hast und einsiehst, dass du liebenswert bist, egal ob jetzt Eltern oder XY, ne, das kann ja alles sein. Ich meine, ich rede nicht von Ablehnung im Sinne von nicht geliebt werden von einem Menschen, sondern es geht ja um alles. Es geht ja zum Beispiel, Ablehnung ist ja auch eine Klausur nicht zu bestehen. Dass sie gesagt wird, okay, du bist jetzt nicht gut genug, um das zu bestehen. Also das muss man, diese Ablehnung muss man einfach insofern annehmen, dass man sagt, ich bin trotzdem noch liebenswert. Und ich habe eine sehr gute, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, eine sehr gute Beziehung zu meinem Bruder. Ich hoffe, er liebt mich auch.
Ganz sicher. Er hat das ja nicht empfunden, was du empfunden hast. Insofern. Aber er hat auch eine jüngere Schwester, ne? So ich das verstehe. Also er ist ja das. Man sagt ja, die Sandwich-Kinder sind auch so, sowieso immer irgendwie in Mitleidenschaft gezogen. Das war, kann ich gar nicht mitreden. Das sagt man nur so. Irgendwo habe ich das schon mal gehört. Ich habe nur einen Bruder, der ist älter. Insofern habe ich beides nicht. Kann ich keine Ahnung. Aber man sagt immer, die mittleren Kinder sind irgendwie so, werden immer mehr vernachlässigt, weil irgendwie das Große zuerst kriegt Aufmerksamkeit, das Zweite wird irgendwie dann ja gesehen, bis der Dritte kommt. Und dann wird das dann wieder das Mittelpunkt der Familie. Naja, aber ich denke mal, das ist einfach auch nur eine Sicht der Dinge und da gibt es verschiedene Geschichten und Vergleiche und so weiter. Genau. Also du hast ja jetzt darüber erzählt, dass du selbst Kontakt aufgenommen hast zu diesem Therapeuten. Und wir machen dann, nachdem wir fertig sind, ja so eine Beschreibung, Podcast-Beschreibung, Shownotes, sollen wir den Namen da drunter packen? Also ist das für dich okay oder?
Ich hoffe auch, dass es für ihn okay ist. Ich habe jetzt gar nicht
Wir haben gar nicht
gefragt.
gefragt, jetzt hast du deinen Namen genannt. Okay, gut, sollte das nicht okay sein, dann kannst du es ja nochmal abklären. Wir können das vielleicht auch mal den Namen rausschneiden. Aber grundsätzlich ist die Message dahinter ja, Leute, wenn, also es muss ja gar nicht so weit kommen, dass man irgendwie komplett in den Abgrund stürzt, dass man Wut empfindet, aggressiv wird, sind ja alles Auswirkungen, ne? Das muss ja gar nicht dazu kommen, dass der Himmel irgendwie über uns zusammenbricht und wir ja irgendwas Schlimmes erleiden. Es muss ja gar nicht dazu kommen. Schön wäre es ja, wenn junge Menschen oder auch ältere, egal wer, sich vorher schon mit den Themen beschäftigen, natürlich von den Eltern oder von der Umgebung, sozialen Umgebung, Schule, Kindergarten, wie auch immer solche Dinge mitbekommen würden, dass man sehr, sehr schnell anfängt, sich mit den Themen Selbstliebe, Selbstachtung, sich selbst kennenzulernen, Selbstbewusstsein oder sich selbstbewusst werden, mit diesen Dingen zu beschäftigen. Nur wir merken ja in unserer Gesellschaft, und darüber sprechen wir auch, dass es nicht so einfach ist. Also irgendwie wird unser weißes Blatt Papier, wie du das schön beschrieben hast, vollgeschrieben mit Dingen, die wir gar nicht beeinflussen können, zumindest mal nicht als Kinder und Jugendliche. Und dann sind wir auf einmal 20 und verstehen die Welt nicht mehr, wenn wir nach draußen gehen und auf uns alles Mögliche dann ja runterprasselt, sagen wir mal negative, positive Dinge und müssen uns in der Welt erstmal finden und vielleicht auch uns dann wirklich bewusst, wenn das Glück kommt, dass die Erkenntnis kommt, ich möchte mir jetzt selbstbewusst sein über mein Ich, aber in den meisten Fällen kommt das ja gar nicht. Es kommt ja nicht dieser Moment, wo irgendjemand von oben, von links, von rechts sagt, so Anna, Merve, Johannes, Matthias, wie auch immer, du musst ab sofort dich mit dir selber beschäftigen, um glücklich zu sein. Das sagt ja keiner. Und jetzt ist die Frage, und deswegen auch dahinter steht so die Frage nach der Message für draußen, wie bekommen wir denn die jungen Leute, gerade die jungen Leute, die jetzt vielleicht sich selbst verloren haben oder dabei sind, sich selbst zu verlieren? Ich sage ja, wir wollen die Menschen ja bewahren davor, dass irgendwas passiert, bevor man zu diesen Erkenntnissen kommt. Wie kriegen wir zwei, auch wenn jetzt nur zwei, drei Leute zuhören und sich vielleicht was mitnehmen wollen, wie kriegen wir zwei, diese zwei, drei Leutchen dazu, sich auf diesen Weg zu machen. Was hättest du da für einen Tipp?
Ob wir das hinkriegen als Außenstehende, das weiß ich
Ja,
nicht.
in unserem Gespräch meine ich jetzt.
Jedes Verhalten ist ja Ursache-Wirkung-Prinzip, also finde ich. Und die Ursache ist immer individuell, ne? Und wie ich darauf eingehe oder welche Wirkung ich daraus ziehe, liegt ja in meiner Hand. Nicht jeder, ich meine, ich kann gut reden. Ich habe, wie gesagt, nichts Dramatisches in meinem Leben erlebt, was mich dazu gebracht hat. Ich würde jetzt auch meinen ersten Liebeskummer nicht als Drama bezeichnen. Es ist passiert und ich nehme das an und bin glücklich, dass es passiert ist, weil das der Anschluss für meine Selbstfindungsphase war. Ich bin auch sehr glücklich darüber, aber ich meine, das kann auch irgendein anderer Anstoß sein. Es können kleinere oder größere Anstöße sein, die einen Menschen dazu bringen, über sein Leben und über sein Empfinden nachzudenken. Aber dafür muss man erstmal diese Bereitschaft und das Bewusstsein haben. Also wenn du nicht bereit bist, diese Konfrontation einzugehen, dann wirst du auch nicht so leicht verstehen, warum du wie handelst oder warum du jetzt diese Emotion empfindest. Vieles wird dir auch verdrängt, leider Gottes. Also wie du schon gesagt hast, wir haben ja viel zu viel Ablenkung. Und ich würde den Menschen einfach ans Herz legen, Bücher zu lesen, keine Ahnung, Dokumentation zu schauen. Es gibt so viele die Coaches, die auf YouTube auch, ne, die man abrufen kann und Podcasts sowieso, gerade nach Corona, finde ich, das ist das quasi das Schönste, was uns Corona mitgeben konnte, dass sehr viel sehr schnell erreichbar ist für uns. Also wir haben wirklich mit zwei Klicks sind wir irgendwo auf einem YouTube-Channel, wo ein Psychologe über die Psyche eines Menschen spricht und wir können so viel lernen. Also wir haben quasi den Psychologen auch bei uns zu Hause, in meinem Zimmer, an meinem Handy. Und da finde ich, kann man sich, ich sag mal, Hilfe holen. Sofern man einsieht, dass man Hilfe möchte, sehr wichtig, das auch einzusehen, dass man etwas verändern möchte. Weiß ich jetzt nicht, welchen Anstoß wir geben könnten. Also da muss jeder selber drauf kommen, dass er, bei mir beispielsweise war es vor kurzem wieder das Gefühl, unglücklich zu sein. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme dieses Gefühl an und versuche das zu verändern. Aber dafür muss ich ja erstmal Unglück definieren als Unglück. Weil davor war das so eine Larifari-Phase, okay, mich bedrückt irgendwas, ich weiß nicht, was es ist und irgendwie bin ich nicht so zufrieden mit meinem Leben gerade. Aber auszusprechen, dass ich nicht glücklich ich bin zu dem Zeitpunkt. Das erst war so für mich der Auslöser zu sagen, hey, finde mal wieder zu dir selbst zurück und beschäftige dich mal kurz damit, was dich wirklich glücklich macht.
Und da kommen wir wieder zu dem Bewusstsein. Sich Selbstbewusstsein über sich selbst, über das Ich, über die Gefühle, die man fühlt, über die Gedanken, die man denkt. Und muss irgendwie ein ausschlaggebender Moment sein. Also muss nicht, aber es kann. Hast du ja gesagt, bei dir war es dann eine Art Ablehnung, wiederholte Ablehnung und das Gefühl war bekannt und dann hast du das in Verbindung gebracht mit diesen alten Mustern, ich bin nicht liebenswert und so weiter. Und dann hast du aber dadurch, dass du dich jetzt beschäftigt hast mit dir selber und mit deinem Bewusstsein, hattest du jetzt hier in der aktuellen Situation auch schon, sagen wir mal, Instrumente oder Techniken, wie du dich dann wieder zurückholst, indem du sagst, ich nehme das Gefühl jetzt an oder ich nehme mich an und arbeite daran, dass es wieder aus dem Negativ ins Positive geht, ne? Und dieser ausschlagende Moment oder ausschlaggebendes Erlebnis kann ja positiv oder negativ sein. Also jetzt, ich erzähle vielleicht ein bisschen von mir, weil ich mich mit diesen Themen auch sehr intensiv auseinandersetze. Der ausschlagende Moment war bei mir die Geburt meines Kindes. Mein Kind ist jetzt 2,5 Jahre alt, mein Sohn, und ich habe das Kind geboren und natürlich mit Glück und allen hormonellen einhergehenden Gefühlen. Aber ich habe irgendwann die Welt nicht mehr verstanden, weil ich kann das gar nicht beschreiben. Ich habe die Welt nicht verstanden. Ich kam mit dieser Situation nicht klar. Und ich weiß nicht, ob das da draußen noch ein paar Mütter gibt, die das nachvollziehen können. Aber weil du dich dann komplett selbst in Frage stellst, komplett. Du stellst deinen Alltag in Frage, dich selber, deine Gefühle, die du, also das spielt ja alles verrückt in dir. Du stellst alles in Frage, dein Tun, dein Handeln, deine Vergangenheit, deine Zukunft. Und es kam sogar dazu bei mir, dass ich irgendwann, zumindest bei den Gedanken, in so einem unausgeschlafenen, verzweifelten Moment, hatte ich angefangen, mein Kind in Frage zu stellen, weil er dann vielleicht, weiß ich nicht geschlafen hat oder nicht so schnell sich dann hat wickeln lassen wie andere Kinder oder irgendwas war da, irgendein Auslöser. Und dann habe ich sogar meine Gedanken, die mir gegenüber ich empfunden habe, auf das Kind projiziert, indem ich sage, warum können das die anderen und du noch nicht? Und am nächsten Morgen, nachdem ich ein paar Stunden geschlafen habe und so ein bisschen darüber nachgedacht habe und dieses Gefühl und in diese Gedanken eingetaucht bin, habe ich mich so dafür gehasst, dass ich mein kleines Baby, wie du beschrieben hast, weißes Blatt Papier, wo ja noch nichts Negatives drauf gespeichert ist, auf ihn diese meine eigentlich negativen Gefühle oder selbstverachtende Gedanken auf ihn projiziere und ihn damit vollschreibe, sozusagen vollprogrammiere, wie du das gesagt hast. Und das war der ausschlaggebende Moment in meinem Leben, dass ich gesagt habe, also mit deinem Kind stimmt alles, er ist wunderbar, er ist perfekt, aber mit dir stimmt was nicht. Guck in dich rein und versuch mal nachzuvollziehen, was ist da passiert, was ist da genau schiefgelaufen. Und diese Reise hat bei mir mit 40 begonnen, tatsächlich. Ich habe mit 40 begonnen, mich mit diesen Dingen zu beschäftigen und warum ich das jetzt erzähle, man muss ja nicht bis 40 warten, bis 60 warten, bis 70 warten, bis irgendwas Ausschlaggebendes passiert. Es kann ja auch was Negatives passieren, nicht nur was Positives. Und ich muss auch ehrlich sagen, das war auch eins so der meiner Gedanken bei diesem Podcast, grundsätzlich zu sagen, ich möchte irgendwas tun und ich möchte Botschaften, Geschichten, spannende Geschichten mit inspirierenden Gedanken dahinter in die Welt draußen bringen. Vielleicht wird das jemand helfen? Ich weiß es nicht, hoffe es. Vielleicht sind es nur ein, zwei Menschen, aber das würde mir genügen. Und Gott sei Dank warst du bereit, uns diese Geschichte zu erzählen und mit uns zu teilen. Also ich finde es sehr inspirierend, was du da erzählst. Und so wie ich das verstehe, Mia, vielleicht nimmst du uns da noch mit. Also du hast ja gesagt, der Weg ist noch lange, 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 lange nicht vorbei, hattest du, glaube ich, zwischendurch mal gesagt. Du bist am Anfang. Ich kann das komplett nachvollziehen, was du sagst, aber kannst du das so ein bisschen noch beschreiben? Also wenn du sagst, der Weg ist noch lange, lange nicht vorbei, wohin geht der Weg und wie stellst du dir die Zukunft vor mit diesen ganz neuen Erkenntnissen? Deine eigene Zukunft.
Meine eigene Zukunft, da soll es an erster Stelle darum gehen, dass ich mich wohlfühle bei dem, was ich tue, bei dem, was ich sage und bei dem, was ich auch erwarte von meinem Leben. Dass ich sage, an erster Stelle steht die Selbstliebe. Ich meine, ich habe jetzt, der Ursprung von allem, was ich erzählt habe, war eigentlich mein Selbstzweifel, der schlussendlich dazu geführt hat, dass ich mich selbst lieben lerne. Das waren alles Faktoren oder Situationen, die das irgendwie beeinflusst haben. Zwar negativ konnotierte Situationen, aber daraus habe ich das Positive gezogen und gesagt, okay, ich lerne mich jetzt lieben, ich bin liebenswert. Und das meinte ich mit Trotzreaktion. Ich habe dann irgendwann angefangen zu sagen, ich bin liebenswert, obwohl ich diese Klausur nicht bestehe. Ich bin liebenswert, obwohl ich jetzt meinen Job verliere oder gekündigt wurde oder was auch immer. Also das sind alles Sachen, ich bin gut genug. Es sind einfach nur die Umstände. Und ich glaube an Gott, ich glaube an das Schicksal und ich glaube daran, dass wenn sich eine Tür schließt, sich eine bessere Tür öffnet. Und dieser Gedanke unterstützt mich sehr stark dabei, mich einfach auch zwischendurch mal zurückzulehnen und nicht alles krampfhaft. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ich muss immer alles lieben. Natürlich habe ich wieder Phasen, wo ich sage, okay, was ist gerade schiefgelaufen? Warum ist es dazu gekommen? Und da fange ich dann wieder an zu reflektieren. Und mein Ziel für mein Leben ist es einfach zu sagen, ich habe die Kraft, mich jedes Mal damit auseinanderzusetzen, mit diesem Schmerz. Aber wie gesagt, ich kann gut reden. Also ich habe noch nichts Dramatisches erlebt. Wenn ich jetzt irgendwann, da ist bestimmt draußen jemand, der sich denkt, erlebe erstmal das, was ich durchmachen musste und dann kannst du nochmal reden darüber. Ist klar, dass es Situationen geben wird, wo ich wieder am Boden zerstört und Selbstzweifel empfinde. Aber wichtig ist es immer, wieder daraus zu finden und den Ursprung zu finden. Und der Ursprung ist Selbstliebe, also sich selbst respektieren mit seinen Ups und Downs. Wir sind alle nur Menschen und ich sage immer, das würde ich nämlich den Menschen da draußen gerne mitnehmen. Also es tut mir auch wirklich in der Seele weh zu sehen, wie viele sich in ihren Smartphones und in den sozialen Medien verlieren und denken, das sei die reale Welt und das eigene Leben müsste genauso aufgebaut sein. Also wir versuchen uns auch immer abzugucken, wie andere Glück definieren und versuchen das dann so zu leben. Dabei ist eigentlich Selbstliebe diese Selbstfindungsphase. Was bin ich? Wer bin ich? Was will ich? Und wie möchte ich das? Und dann erst lernst du dich kennen und dann erst lernst du dich lieben und definierst dein Glück für dich, weil es ist dein Glück und dein Leben und du und dein Dasein und nicht das des anderen. Also Ablenkung ist eigentlich ja gut, aber nicht, wenn wir uns darin verlieren, wie wir einfach Copy-Paste, ne? Auch im Leben. Das wünsche ich mir für mich selbst, finden, dass ich individuell glücklich bin, so wie es mein Leben bringt, so wie ich es annehme und auch zulasse und so wie ich es formen möchte, weil es liegt ja in meiner Hand.
Ich finde, es ist ein tolles Schlusswort, Merve, zu unserem Thema. Also ergänzend von meiner Seite auch oder wiederholend, du hast gerade gesagt, Selbstliebe ist der Kern. Das würde ich gerne nochmal wiederholen. Oder der Ursprung, hast du gesagt, nicht der Kern. Die Selbstliebe ist der Ursprung und es ist mein Leben. Ja, also ich habe Einfluss auf mein Leben. Und ich würde vielleicht sogar noch sagen, du bist der Schöpfer deines eigenes Lebens. Also du hast es in der Hand. Mach was damit. Und vielleicht konnten wir dir heute ein paar Impulse mitgeben, wenn das inspirierend für dich war, würden wir uns sehr freuen, dass es so ist. Aber ansonsten hat es trotzdem viel Spaß gemacht, über dieses Thema zu reden. Wir sind noch nicht am Ende. Ich will mich noch nicht verabschieden. Ich wollte das jetzt irgendwie noch kurz zusammenfassen und zu sagen, also Liebe ist der Ursprung oder Selbstliebe ist der Ursprung. Liebe auch, weil er steckt ja in Selbstliebe. Finde ich als kurzen Satz von dir, Merve, einen total schönen Satz, würde ich komplett ans Ende stellen, Ausrufezeichen. Und du wolltest noch was sagen und deswegen überlasse ich jetzt das Wort.
Ja, sehr gerne. Das muss ich unbedingt noch loswerden, weil, also wenn du dich kennst, dann wirst du dich lieben und jeden Tag etwas Liebenswertes an dir finden. Und meine Schwester sagt manchmal, weil ich habe dann auch angefangen, das hört sich sehr witzig an, aber ich mache das wirklich immer noch, dass wenn mir irgendwas gelingt, dass ich dann mich selbst lobe. Also laut und deutlich. Ist egal, ob ich alleine bin oder nicht. Nee, ich sage das dann, wenn Mama und Schwester daneben stehen, dann sage ich, boah, das habe ich aber echt gut gemacht, ne, Mädels? Und dann warte ich darauf, dass sie das irgendwie bestätigen, aber ich bin auch glücklich, wenn sie es nicht bestätigen. Und dann lobe ich mich selbst. Meine Schwester, die ist 15, die kommt dann immer, Selbstlob stinkt, Eigenlob stinkt. Ne? Und das sind dann immer so Redewendungen, die an jemandem an den Kopf geworfen werden. Und ich sage dann immer, nein. Und das möchte ich jetzt laut und deutlich aussprechen. Selbstlob stinkt nicht. Lass es zu. Also auch Eigenlob. Ich meine, dann klingt das halt ein bisschen eingebildet. Die Menschen, die mich kennen, wissen ganz genau, wie ich das meine. Und die Menschen, die mich nicht kennen, sollen denken, was sie wollen, mein Gott. Weißt du, ich muss halt mich selbst auch mal loben dürfen. Das ist etwas Schönes. Stolz auf sich selbst zu sein. Egal, auch das sind so Kleinigkeiten. Ich meine, Sachen, für die ich mich lobe, das ist dann so, okay, boah, der Kaffee schmeckt heute besonders gut. Sowas, ne? So Kleinigkeiten. Also wirklich.
Finde ich gut. Finde ich gut. Heute war ich mal pünktlich. Ich mache das auch mittlerweile. Heute war ich, also ich bin immer pünktlich. Mir ist das wichtig, aber trotzdem, ich mache das einfach. Ich bin heute mal pünktlich gewesen. Sehr gut. Also ich bin stolz auf mich. Einfach mal Dinge, die meint man, das ist so selbstverständlich. Ne? Auch bei anderen Menschen, nicht nur bei dir selber, zu denen du vielleicht kritisch bist. Ne? So.
Bei anderen mache ich das ja viel öfter. Also so wie ich, wenn ich mit meiner Schwester so reden würde, wie ich zu mir selbst gesprochen habe damals, nee, ich würde mich dafür hassen, weil man kritisiert sich viel öfter selbst, ne? Also viel öfter negativ. Loben kann ich andere bis zum Mond. Warum kann ich das nicht, wenn es um mich geht? So, eigentlich sollte ich das erst, und deshalb sage ich Ursprung, erst ich, dann die anderen. Das gilt für eine Mutter. Erst muss es der Mutter gut gehen, damit es dem Kind gut gehen kann. Erst muss es mir gut gehen, damit es meinen Schülern gut gehen kann.
Es fängt bei dir an.
Genau.
Selbstliebe ist der Ursprung, hattest du vorhin gesagt. Und genau jetzt zu deiner Ergänzung bezüglich Selbstlob versuche ich jetzt auch nochmal zusammenzufassen. Selbstlob riecht nach Rosen. Lass uns mehr Rosen, Liebe, Herzlichkeit in unser Leben lassen.
Sehr gerne, ja.
Ja? Ist das das Schlusswort? Ja, machen wir einen Punkt dahinter. Oh, das ist, ja, ich freue mich darüber, dass es so schön geworden ist. Ich bin noch nicht am Ende. Zum Schluss des Podcasts habe ich immer für meine lieben Gäste ein paar Speed-Dating-Fragen und das möchte ich gerne auch mit dir machen, liebe Merve. Und zwar meine erste Frage: Bist du bereit?
Ready.
Ready? Wenn du heute in die Vergangenheit zurückreisen könntest, was würdest du gerne deinem 15-jährigen Ich über die Zukunft erzählen? Dann hättest du da Tipps für die kleine Merve?
Du wirst eine wundervolle Frau werden und sowas wie chill mal ein bisschen. Und du bist wunderschön mit deiner Zahnspange, auch wenn dich alle Mitschüler deswegen mobben. Versteck dein Lächeln nicht.
Ach schön, genau. Lächelt, lächelt, sehr gut. Für alle, die da draußen eine Zahnspange tragen, lächelt.
Ihr seid wunderschön.
Geht in die Konfrontation, lächelt. Ja, schön. Wenn du in die Zukunft reisen könntest, was würdest du dein 90-jähriges Ich fragen wollen?
Ob sie ein erfülltes Leben hatte und glücklich stirbt. Denn das Dasein eines Menschen ist ja erst vollkommen, wenn man stirbt. Dein Leben ist ja unvollständig, solange du noch lebst. Und du hast jeden Tag die Möglichkeit, das Beste daraus zu holen. Das sage ich jetzt. Aber so kurz vor Ende würde ich mich fragen, war es ein erfülltes Leben und ein glückliches Leben?
Das würde ich dir von Herzen wünschen. Was würdest du dir für unsere Welt an Veränderung wünschen?
Ich wünsche mir den bewussten und liebevollen Umgang mit unseren Mitmenschen. Mit Tieren, mit unserer Umwelt, mit älteren Menschen, weniger Gier, mehr Liebe.
Mehr Liebe, da wären wir wieder. Und meine letzte Frage an dich für heute: Was hilft dir persönlich, mit dem Herzen zu denken?
Was hilft mir, mit dem Herzen zu denken? Wenn mein Herz mit Selbstliebe gefüllt ist, dann hilft es mir, Menschen zu verstehen, Menschen zu lieben, Situationen zu verstehen und zu lieben, mein Leben zu genießen und Lebensfreude zu empfinden.
Und da wären wir wieder: Selbstliebe.
Liebe, liebe, liebe.
Liebe, 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 Selbstliebe. Schön. Ganz viel Liebe heute. Und das auch da wieder. Also ich finde, wir sind dem Namen meines Podcasts mit dem Herzen voraus sehr gerecht geworden heute. Wir haben über ganz viel Liebe gesprochen, Selbstliebe gesprochen, über ganz viele Aha, nicht über ganz, also ganz viele Aha-Momente und Impulse hatten wir dabei. Das war für mich ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch mit vielen Denkanstößen. Ich hoffe, dass es dir da draußen auch gefallen hat. Merve, würde mir wünschen, dass es nicht unser letztes Gespräch war. Natürlich außerhalb des Podcasts, aber auch in meinem Podcast. Du bist immer wieder herzlich willkommen, um über weitere Themen mit mir für da draußen, für die Menschen da draußen zu sprechen. Vielen, vielen Dank für deine
Ich
Zeit.
habe zu danken. Vielen Dank, es war mir wirklich eine Freude.
Bis bald. Hallo, du da draußen. Herzlichen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Am Ende habe ich eine ganz besondere Bitte an dich. Wenn auch du eine spannende Geschichte zu erzählen hast, fühle dich hier und jetzt dazu eingeladen, mich anzuschreiben, mich anzurufen oder persönlich anzusprechen. Vielleicht bist du der nächste Gast in meiner nächsten Podcast-Folge. Darüber würde ich mich sehr freuen. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Abo oder eine positive Bewertung da und empfehle den Podcast weiter. Bis zum nächsten Mal in meinem Podcast mit dem Herzen voraus.